Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Kim Thunstedt zum Thema Update idiopathische intrakranielle Hypertension. Neue therapeutische Optionen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an meinen Gast Cem Thunstedt. Cem, schön, dass du wieder dabei bist.
Danke dir.
Du bist ja Wiederholungstäter. Und immer wenn du da bist, dann geht es ums Thema Kopfschmerzen. Und das hängt natürlich auch mit deiner ja, wissenschaftlichen Fokussierung zusammen. Also du setzt dich mit Kopfschmerzen auseinander regelmäßig jeden Tag, bist in der Kopfschmerzambulanz, auch in der LMU in München. Und du hast dir heute ein Thema gewünscht. Es geht um die IIH sozusagen, um die idiopathische intrakranielle Hypertension, also früher Pseudotumor cerebri genannt. Ich glaube, das kann man immer noch sagen, oder?
Das kann man schon sagen, ja.
Kann man schon sagen.
Ist halt offiziell heißt es jetzt IIH, aber.
Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, also es gibt von bei uns auf dem Kanal gibt es schon einen Podcast zum IIH, allerdings aus radiologischer Sicht, und das Ganze ist auch schon ein paar Jahre her. Deswegen freue ich mich, dass du das Thema vorgeschlagen hast, und du hast auch schon anklingen lassen, dass es ein paar neue Aspekte gibt. Deswegen lass uns ruhig nochmal ganz kurz vorne anfangen. Hast du Lust, mal so ein bisschen diese Kopfschmerzentität zu charakterisieren? Also, was sind so typische Aspekte und Features von dieser Kopfschmerzentität?
Also, das trifft ja vor allem übergewichtige Frauen. Aber Männer und auch nicht übergewichtige Frauen sind davor auch nicht geschützt. Warum es vor allem übergewichtige Frauen trifft, weiß man nicht. Man glaubt, dass es einfach eine Kombi ist aus Hormonen, die Ursache und auch Folge der Adipositas sind, plus eben die Konstitution. Und das zusammen führt dann dazu, dass man diese Liquorabflussstörung bekommt, die wahrscheinlich noch mit so ein paar anderen aggravierenden Faktoren aufrechterhalten wird. Und an irgendeinem Punkt kippt das Ganze und geht in so einen Circulus Viciosus, in dem quasi durch den Druck natürlich die Venen komprimiert werden und die Sinus. Und dann kann auch der Liquor nicht mehr abfließen. Und dadurch wird der Druck noch höher und die Venen noch enger, und irgendwann ist es so ein Aufrecht, also hält es sich stabil oder wird schlimmer, aber es wird dann noch schwieriger, diesen Druck zu behandeln. Und die Tatsache, dass Gewichtsabnahme auch zur Reduktion dieser Erkrankungsschwere führt, ist ja schon beweisend, dass es natürlich den Hauptfaktor an dieser Sache macht. Die Kopfschmerzen selber sind jetzt das tatsächlich häufigste Symptom dieser Erkrankung. Ist natürlich super unspezifisch, weil sehr viele Erkrankungen Kopfschmerzen haben. Bei der ist es auch noch so tricky, dass die Kopfschmerzen ziemlich genau wie die von der Migräne sind. Jetzt weiß man halt nicht, das sind ja auch junge Frauen, die haben ja auch häufiger Migräne, ob die einfach beides haben oder ob die einfach einen Kopfschmerz zusätzlich haben, der durch den Druck aufrechterhalten wird. Man könnte auch überlegen, ob die per se eine Migräne haben oder eine Migräne-Neigung, und durch den erhöhten Druck wird es chronifiziert und sind eine chronische Migräne. Und das ist aktuell Stand der Forschung, dass man das noch versucht auseinanderzuteilen und zu schauen, ist es ein grober, großer Kopfschmerz, der Migräne-Charakteristika hat, wie Lärm, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, sogar Auren? Oder ist das eine der wirklich druckassoziierte Kopfschmerz, der beim Liegen schlimmer wird und so ein bisschen drückend ist, und es ist zusätzlich noch eine Migräne vorhanden als Zufallsdiagnose, die vielleicht schlimmer wird dadurch? Und das ist extrem wichtig, weil dann auch die therapeutischen Aspekte sich davon herleiten. Also wie ich schon gesagt habe, der Kopfschmerz ist migränetypisch. Das, glaube ich, brauche ich nicht so ganz wiederholen, was da alles so bei der Migräne dazugehört. Das andere ist, dass die natürlich etliche andere Symptome haben. Das ist eben für den Neurologen dann wichtig zu unterscheiden, weil sonst könnte man ja jede Patientin, die ein bisschen mehr auf den Rippen hat, gleich Nervenwasser punktieren, den Druck messen. Sondern da sind schon so ein paar andere Aspekte noch wichtig. A, diese Obskurationen oder Gesichtsfeldeffekte. Obskurationen sind so kleine Scheuklappen-ähnliche Gesichtsfeldausfälle, die pulsatil kommen. Man glaubt, das kommt eben von dem Druck auf den Sehnerv, dass dann so kleine Ischämien entstehen. Dann der Tinnitus. Teilweise haben die auch eine Abduzenzparese, weil der so lang über den Clivus läuft und super druckanfällig ist. Der ist ja auch beim Liquorunterdruck teilweise paretisch. Und dann haben die teilweise eben auch alle möglichen hormonellen Dysfunktionen, weil die eine Empty Cella haben durch den Druck. Und eben ein Schlüsselsymptom ist ja die Visusminderung oder Gesichtsfeldausfälle. Und wenn man davon so ein bisschen was hat und man ohnehin ein MRT, was Leitlinie gemacht werden sollte bei jemandem, der eine neuartige Kopfschmerzerkrankung hat, macht und dann sieht man sekundäre Hinweise auf einen erhöhten Druck, auf die ich gerne noch eingehen kann, dann würde man schon zur Erstdiagnose diese Friedmann-Kriterien deklinieren. Das heißt, man untersucht jemanden neurologisch, das sollte unauffällig sein, Klammer auf, Abduzenzparese, die es erlaubt, erhöhter Liquordruck von über 25, MRT-Hinweise und so weiter und stellt dann die Diagnose und kann dann behandeln. Also ganz streng genommen, normale neurologische Untersuchung, normaler Liquor bis auf den erhöhten Druck, die Stauungspapille und sonstige fehlende Hinweise auf eine sekundäre Ursache machen die Diagnose eines Pseudotumors cerebri.
Da ist ein paar Nachfragen zu. Du hast gerade gesagt, Stauungspapille, das heißt, eine augenärztliche Untersuchung gehört wahrscheinlich für die meisten jüngeren Neurologen dazu. Es gibt ja noch ältere neurologische Kolleginnen und Kollegen, die das selber machen können, die selber spiegeln können. Ja. Also augenärztliche Untersuchung spielt eine Rolle. Du hast gesagt, MRT spielt eine Rolle. Ja. Und die Liquorpunktion, das heißt, da ist es aber auch nicht so, dass man nur eine Liquorpunktion macht, um den Liquor unter dem Mikroskop zu untersuchen, sondern man macht tatsächlich auch eine Druckmessung. Und wie führt man das durch? Also was für eine Apparatur braucht man dafür?
Also tatsächlich machen wir das immer mit einem ganz normalen Manometer. Manche haben das. Man kann auf eine ganz klassische, altmodische Weise auch in der Notaufnahme oder wo auch immer tatsächlich so ein Drei-Wege-Hahn steril dran bauen und dann mit dem Lineal messen nach oben mit einer Heidelberger Verlängerung, wie viel Zentimeter das sind. Und per se ist es so, die Liquorpunktionen machen wir gerne im Sitzen, kann man auch im Liegen machen. Wichtig ist, dass der Druck im Liegen gemessen wird, weil der Patient muss maximal entspannt sein. Wenn er sitzt und die Muskulatur dann angespannt ist oder auch eben der abdominelle Druck ein bisschen höher ist, dann verfälscht es den Wert. Patienten, die sehr viel Schmerzen haben oder auch im Liegen pressen oder dagegen drücken, die haben dann auch einen erhöhten Druck, der fake ist. Das heißt, man muss schon ein bisschen warten, bis die entspannt sind. Man muss die zweimal husten lassen, damit einmal auch so ein bisschen da der Liquor einmal durch die Engstellen im Dreiweg, also im Messgerät einmal durchgeht. Dann kurz warten, tief ein- ausatmen und dann hat man den Druck, der wirklich so ist, wie er ist. Und wenn der über 25 ist, also Zentimeter Wassersäule, ist er pathologisch. Man muss aber auch sagen, da kann man auch ein bisschen ein Auge zudrücken. Wenn jetzt jemand sonst keine Hinweise hat und jetzt ist er irgendwie bei 26, 27, ist sehr übergewichtig, muss nicht unbedingt gleich der IIH-Stempel draufgesetzt werden. Da gibt es schon so grenzwertige Sachen. Also jetzt rede ich nur von der klinischen Praxis, nicht nach den Diagnosekriterien. Aber die Patienten, die so einen wirklich richtigen IIH haben, die haben ja schon so 30, 40, teilweise 60 Druck. Und genau, man macht es im Liegen und dann nimmt man ab. Und beim ersten Mal kann man auch den Liquor analysieren lassen. Man kann es auch ab und zu mal machen. Ich glaube, es macht aber keinen Sinn, den Liquor jedes Mal abzuschicken, weil es einfach nur Ressourcenverschwendung ist. Die können ja ein bisschen Reizpleozytose haben. Dann kriegt man wieder irgendwie Schweißausbrüche und schickt dann Zeug in die Virologie und am Ende kommt da nichts raus. Es ist extrem selten, dass die da irgendeine Komplikation von kriegen, wenn man das normal macht. Das heißt, man kann es auch ruhig beim ersten Mal machen, dann noch ein paar Mal im Verlauf oder wenn neue Symptome hinzukommen, aber so regelmäßig immer. Und das andere Thema ist ja auch die Punktion. Das ist ja auch, gibt ein gutes Paper dazu, Minimal Gain Worth the Pain, dass man die Patienten, die quasi das, also nur Kopfschmerzen haben und das Auge ist wieder okay, also eine Ocular Remission. Es geht ja nur ums Auge theoretisch, was wirklich gefährlich ist, oder halt den Hirndruck selber und die Hypophyse. Aber die Kopfschmerzen selber sind ja nicht gefährlich unbedingt. Also nur deswegen jemanden alle paar Wochen zu punktieren, macht keinen Sinn. Die Kopfschmerzen werden wieder schlechter. Die werden auch teilweise nach Punktion schlechter. Es gibt einen hohen Placebo-Effekt. Sondern man muss die halt medikamentös therapieren und die brauchen halt eine Gewichtsabnahme. Aber da immer therapeutische Lumbalpunktionen zu machen, da gibt es doch da Patienten mit ellenlangen Listen, die kommen da alle paar Wochen. Das ist medizinisch nicht sinnvoll.
Bevor wir zu den MRT-Kriterien kommen, wollte ich gerne nochmal nachfragen. Also du hast ja schon gesagt, also es sind Kopfschmerzen, die einer Migräne ähneln, vielleicht sogar eine Migräne sind. Das heißt, da habe ich schon mal ein Problem mit der Abgrenzung. Und es sind überwiegend adipöse junge Frauen. Also da kann ich mir schon mal mithelfen, dass ich da vielleicht an diese Erkrankung denke. Und es ist eigentlich eine seltene Kopfschmerzentität, richtig?
An sich ist es schon selten. Wir sprechen hier von ungefähr, also in der Normalbevölkerung ist die Inzidenz bei 2,2 oder 2,5 von 100.000, bei adipösen Frauen tatsächlich bis zu 22 von 100.000. Also da schon relativ häufig, aber auch natürlich nicht immer. Und man darf jetzt auch nicht dafür Sorge haben, dass jetzt jede dran denkt. Also es gibt viele übergewichtige Menschen, ob Frauen oder Männer, die chronische Kopfschmerzen haben. Nicht alle haben davon natürlich einen Pseudotumor. Und man kann ja gut einen MRT mal machen und schauen, ob es da sekundäre Hinweise gibt.
Was muss ich denn ausschließen? Sorry, wenn ich das jetzt auch nochmal einen Schritt zurück mache. Nee. Was muss ich denn ausschließen, damit ich das idiopathisch, also IIH, nennen kann? Also gibt es denn auch, offensichtlich ja, gibt es denn auch symptomatische Ursachen für eine intrakranielle Druckerhöhung?
Also man kann nicht alles mal bildgebend ausschließen, sowas wie Ursachen wie der Hypervitaminose A oder ein Schlafapnoe-Syndrom. Aber die wichtigsten Sachen sind deswegen auch das Bild, natürlich irgendein Tumor, irgendeine Raumforderung, dann eine Sinusthrombose oder Venenthrombose. Die können bei IIH tatsächlich auftreten, sind aber die Ursache, nicht die Ursache, die sind die Folge. Die sind die Ursache vom Pseudotumor. Die können die Folge sein beim Liquorunterdruck wegen der Stase, aber die sind tatsächlich die Ursache teilweise von einem Pseudotumor. Das heißt, aber da kann man einmal eine Bildgebung machen. Man empfiehlt auch mit einer Venografie. Und dann will man natürlich auch ausschließen, dass nicht irgendwelche anderen sekundären, zum Beispiel andere Art von Hydrocephalus ursächlich ist für sowas. Aber da, mit dem MRT ist man da ganz gut dabei eigentlich. Und die anderen nicht bildgebenden Faktoren, die das machen, oder sekundär, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, idiopathisch, sekundär. Manches ist ja auch so ein bisschen wie bei der Trigeminusneuralgie mit in der idiopathischen Pathogenese. Also Übergewicht kann man jetzt nicht sagen, ist eine Ursache von einem sekundären, sondern gehört zum idiopathischen. Aber zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom wäre eine sekundäre Ursache, die man jetzt nicht bildgebend feststellen kann. Genau.
Alles klar. Dann lass uns bitte nochmal über das MRT sprechen. Also du hast gerade schon gesagt, es gibt Veränderungen wahrscheinlich an der Optikusscheide. Es gibt Veränderungen im Bereich der Sella. Und du hast auch gesagt, dass es möglicherweise Veränderungen im Bereich des Abduzens gibt. Was sind so die typischen Veränderungen, die man sehen kann im MRT?
Ich habe mir auch immer überlegt, wie ich mir das am besten damals merken kann. Dabei ist es tatsächlich pathophysiologisch eigentlich ganz entspannt erklärt. Wenn der Druck im Zentrum des Gehirns zunimmt, dann drückt es auf die weichsten Strukturen, quasi die Schwachstellen. Und das ist ja das eine da, irgendwie dieser perioptische Raum. Und dann drückt es auf den Optikus. Also der Raum zwischen Optikus und Bulbus wird ja dann ein bisschen kleiner. Das heißt, der Nervus Opticus ist geschlängelt. Man nennt es auch Tortuosität des Nervus Opticus. Dann wird natürlich auch der Bulbus abgedrückt von hinten. Deswegen wirkt der Bulbus flacher. Das ist Posterior Globe Flattening. Dann gibt es natürlich auch das Korrelat im MRT für die Stauungspapille. Also quasi man sieht da diese kleine Erhöhung im Bulbus, kann man auch sehen. Dann gibt es auch, dass der Suprarachnoidalraum entlang des Nervus Opticus erweitert ist. Und man sieht eine Empty- oder Partial-Empty-Sella. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil viele Neurologen dann auch gern mal irgendwo hinschicken und sagen, ups, ich glaube IIH wegen einer Empty Sella und Kopfweh. Aber Empty Sella haben ja auch so recht viele das heißt viele, aber es ist nicht super selten. Und das kann man einfach auch so haben, ohne dass es irgendwelche hormonellen Probleme macht und heißt nicht gleich was. Und dann kann man natürlich noch Sinusthrombosen als Ausschluss sehen oder Sinusstenosen. Die Stenosen sind jetzt nicht gleich schlimm, aber die können tatsächlich zu sehen sein als dieser Circulus Vitiosus, den ich anfangs erklärt habe. Kann man die ein bisschen sehen, dass die da manchmal enger sind. Und der Abduzens selber, da sieht man jetzt keine Auffälligkeiten im MRT. Der ist einfach nur, also offiziell, wenn man keine Stauungspapille hat, was ja irgendwie über 5% der IIHs trifft, muss man diese Friedmann-Kriterien so anwenden, dass man dann ein Abduzensparese hat. Aber es ist jetzt die wissenschaftliche Einteilung, die strenge Diagnose-Einteilung. Es gibt natürlich auch Zwischenformen.
Okay, also wir haben das typische Patientengut sozusagen. Wir haben die klinischen Symptome wie die Kopfschmerzen, wie die Visustörung. Wie hast du es nochmal genannt, diese pulsatilen Veränderungen am Gesichtsfeldrand?
Obskurationen. Sehr gut. Das heißt also, man nennt es auch TVO, Transient Visual Obscurations. Und das wirkt so wie so ein, ja, wie Scheuklappen, aber die sind so wackelig, pulsieren, so ein bisschen wie so ein Augenflimmern, aber an den Seiten. Mit Tinnitus, so ein wasserfallähnlicher Tinnitus in dem Fall.
Das ist ja auch wichtig zu wissen, dass ein Tinnitus da eine Rolle spielen kann. Und dann haben wir natürlich die MRT-Kriterien, die du gerade genannt hast. Wir haben den messbar erhöhten Druck. Und dann würde man ja auch schon darüber nachdenken, was kann man machen? Du hast schon das Thema Gewichtsabnahme angesprochen und du hast gesagt, dass das eine wesentliche Rolle spielt, die Gewichtsabnahme.
Vielen Dank. Nur ganz kurz, bevor ich das Diagnosethema abschließe, OCT ist auch so ein bisschen im Kommen. Das machen auch gern viele, weil man das besser objektivieren kann. Und da kann man auch diese FOMS sehen, PHOMS, also irgendwie peripapillar ovoid mass-like structures. Das sind so Pseudo-Stauungspapillen und die sind unspezifisch. Die können auch bei Gesunden auftreten. Da können die Augenärzte aber viel besser ausschließen und abgrenzen. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn man sowas hat, muss man trotzdem einmal den Druck messen beim ersten Mal, weil die können auch hinweisend sein. Aber zu der Therapie, also es gibt die Klassiker, wie in den Leitlinien, das geben dann auch immer alle. Man punktiert da immer wieder, was ja ich vorhin erwähnt habe, was ja keinen Sinn macht. Also beim ersten Mal klar für die Diagnose, dann wenn, also man macht die Punktion fürs Auge vor allem. Also wenn eine Stauungspapille initial hatten, dann ist es ein super Marker für dieses Individuum, dass das dann auch wieder zu einer Stauungspapille führt oder zunimmt, wenn der wieder einen erhöhten Druck hat. Sodass wir da über die Augenärzte oder selber die klinischen den Verlauf festmachen können, ohne reinzupieksen. Wegen Kopfschmerzen muss man nicht pieksen, das ist egal. Aber wenn die Stauungspapillen haben, eine Visusminderung, Gesichtsfelddefekte und so weiter, dann muss man halt leider so ab und zu ablassen. Und dann wäre die Gewichtsabnahme das A und O, weil es quasi der Driver ist von der ganzen Erkrankung. Das geht entweder selber, da gibt es ja super strenge Kriterien, dass man irgendwie sagt, die sollen meistens 400 Kalorien am Tag essen. Ich meine, wer schafft das? Das muss man halt natürlich irgendwie kombinieren. Man muss am besten mit dem Ernährungsberater vielleicht sprechen, dann geht man erstmal auf 1500, dann auf 1200, unseren Ernährungsplan machen, abnehmen und Sport. Und tatsächlich gibt es bei manchen schwerwiegenden Patienten auch die Möglichkeit bariatrischer Chirurgie oder Magenband und so weiter. Und dann gibt es natürlich die medikamentösen Therapien. Und da gibt es ja das Acetazolamid, das ist der Hauptschuldige. Den gibt man ja immer gern. Das Problem ist, die vertragen das immer nicht so gut. Dann sagen die nach 2 Wochen, ich habe es nicht vertragen. Jetzt meine Arme haben gekribbelt. Das macht so ein bisschen Kribbeln. Und es macht auch manchmal eine Hypokaliämie. Aber wenn man das langsam eindosiert und Hauptsache gewährleistet, dass der Patient sowas regelmäßig nimmt und man dann so sukzessive langsam hochgeht, dann kriegt man die schon besser dahin, dass sie compliant sind. Also vielleicht erstmal mit 125 oder 250, dann 500. Man kann bis 2000 gehen, also ist kein Problem. Und man kann als Add-on oder stattdessen Furosemid geben. Man kann Topiramat geben. Topiramat wird es aber jetzt kaum noch geben, weil rote Handbrief, Teratogen, man wird davon jetzt auch nicht gerade kognitiv schneller, was auch ein Problem ist bei IIH. Die haben oft kognitive Schwierigkeiten und Schlafstörungen. Beim Topiramat, also da wäre ich eher dann mittlerweile zurückhaltend. Das Acetazolamid senkt den Druck um so mittel 4 bis 5 mm Hg. Und dann gibt es auch noch Spironolacton. Das kann man auch noch versuchen. Aber am Ende ist Acetazol damit ganz gut. Das Problem ist natürlich bei Schwangeren, der Druck wird dann auch höher, dann kann man es eigentlich nicht so sicher geben. Furosemid könnte man geben, ist aber auch nicht super grün bei Embryotox. Also da muss man halt ein paar Mal punktieren wahrscheinlich. Das sind so ein paar Punkte. Und dann gibt es halt so zwei große Player in der Kopfschmerz- und in der generellen Medizin. Über diese GLP-1-Analoga spricht ja jeder. Die haben da tatsächlich irgendwie Freunde gefunden, weil nicht nur die Gewichtsabnahme, die sie machen, sondern anscheinend auch die Druckreduktion, unabhängig vom Gewicht. Also gibt es eine Studie, die kann man auch zitieren, von Ciutas oder wie man den ausspricht. Und die Medikamenteneinnahme wurde reduziert, das Gewicht bei einer Subgruppe deutlich reduziert, also bei der großen Gruppe. Kopfschmerzen, die Stauungspapillen, alles viel besser, okuläre Remission plus auch gewichtsunabhängig in der Subgruppenanalyse Besserung der Stauungspapillen bzw. indirekt des Drucks. Und andere Arbeiten haben auch eine Reduktion des Drucks gezeigt. Natürlich hat es Nebenwirkungen, Rebound, wenn man absetzt und alle möglichen Überlegungen, die man da hat. Aber ich glaube, dass der Netto überwiegt. Also ich glaube, dass die Adipositas und die Pseudotumorerkrankungen dann einfach doch am Ende schlechter sind, als das zu geben. Problem ist halt nur, man braucht den Diabetes, um es zu verschreiben. Und sonst muss man selber zahlen, was nicht billig ist. Ich glaube 150 oder so, das weiß ich jetzt nicht genau. Genau, und dann gibt es diese CGRP-Antikörper. Und CGRP-Antikörper, das ist jetzt so eine Krux der Sache. Die machen ja, die sind ja bei der Migräne die großen Helden. Und Migräne hat man damit echt ganz gut in den Griff gekriegt, also bei vielen. Da hat man es beim Pseudotumor gegeben. Und tatsächlich, ja, die Migräne-Kopfschmerzen haben, die profitieren da super von. Weiß man jetzt natürlich nicht. Hatten die einfach eine Migräne und einen Pseudotumor und das wird dann besser? Oder der Migräne-Anteil des IIH-Kopfschmerz wird besser? Weiß man nicht. Das Wichtige ist nur, der Druck wird nicht besser. Also der ist geblieben. Und im Endeffekt kann man dann nicht sagen, dass es den Druck reduziert. CGRP hat also eine Schlüsselrolle vielleicht bei der Kopfschmerzentstehung, bei der Migräne-Subgruppe, aber nicht unbedingt bei der Druckentstehung. Und es kann halt demaskieren. Also die haben dann keine Kopfschmerzen und sagen, tralala, alles gut, bis sie wieder Visusminderung merken. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, man kann denen wirklich helfen und chronische Migräne muss man einfach auch behandeln, aber man darf nicht erwarten, dass sie den Druck senkt.
Finde ich spannend. Also ich meine, das mit den GLP Analoga, das leuchtet mir ein, dass es zumindest ja auch zu einer Gewichtsabnahme führt. Warum das dann eine Senkung des Drucks macht und eine Verbesserung des, der Sehsituation, das ist jetzt nicht auf den ersten Blick einleuchtend für mich. Oder hast du eine gute Erklärung dafür?
Es gibt so ein Mausmodell, da haben die das auch gemacht. Ich glaube, Exenedin 4 oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, kann man auch gern verlinken. Da hat man gesehen, dass es die Liquorproduktion im Plexus choroideus an, also ein bisschen runter reguliert. Und das ist echt interessant, weil es könnte ja auch sein, und das ist ja auch die Vermutung, dass eben diese hormonelle Disbalance bei Adipösen, die dazu Adipositas geführt hat oder vielleicht Folge der Adipositas ist, diese Liquorproduktion irgendwie anders also beeinflusst, mehr Liquorproduktion macht. Und wenn man GLP-1-Analoga draufknallt, dann geht der Liquorproduktion geht dann wieder zurück. Also wahrscheinlich ist es schon so, dass jemand adipös sein muss und dann kommen noch die hormonellen Disbalancen hinzu und dann kriegt ein Teil davon diesen IIH. Und indem man auf beide Sachen eingeht, also auf die Hormonproduktion bzw. GLP-1 plus auf den Adipositas-Wert, damit hat man quasi von beiden Seiten diese Krankheit ganz gut im Griff, glaube ich. Also ich hoffe, dass man das irgendwann vielleicht doch nochmal diskutiert als auch mit Erste-Klasse-Medikamenten bei dieser Erkrankung.
Du hast ja auch, ich meine, du arbeitest ja in einer Kopfschmerzambulanz und du hast ja auch einen guten Kontakt zu der Kopfschmerzszene. Also ist das was, was schon angesetzt oder eingesetzt wird, also off-label eingesetzt wird, dass wenn man jetzt mit den üblichen Therapieoptionen nicht zurande kommt, dass das dann auch mal versucht wird?
Also wenn die einen Diabetes haben, kann man es ja verschreiben. Mhm. Und da hat es insgesamt schon zu einer Besserung der Gesamtsituation geführt. Also das leben wir auch am klinischen Beispiel. Und bei denen, die keinen Diabetes haben, ist ja irgendwie auch blöd, dass man sich dann nicht, dass man fast schon traurig ist, weil man keinen Diabetes hat, weil man das Medikament dann selber zahlen muss. Da waren die meisten dann schon zurückhaltend, das selber zu zahlen. Da haben wir es empfohlen, also ich habe es manchmal empfohlen und gesagt, für die schwere Adipositas können Sie mit Ihrem Hausarzt nochmal überlegen, ob man das vielleicht dann ansetzen mag oder selber eben kauft. Aber Ja, ist auch nicht für Prädiabetes zugelassen. Und viele von denen haben ja schon eine Insulinresistenz schon mal oder abnorme Nüchternglucose. Ich glaube, das wird sich noch zeigen. Ich habe jetzt gar nicht so eine große Kohorte im Kopf selber, die ich jetzt mit GLP-1-Analogern behandelt habe. Aber wir haben jetzt natürlich ein paar, die Diabetes haben und die das auch nehmen. Und dann ist schon alles ein bisschen besser geworden. Wir konnten ein bisschen die Reduktion von Acetazolamid mitmachen und weniger Druck in der Punktion. Und die okuläre Remission war häufiger, finde ich. Jetzt habe ich keine Daten dazu, aber...
Das heißt, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, das heißt, man hat einfach so in der Klaviatur der therapeutischen Option hat man einfach ein paar mehr Möglichkeiten aus deiner Sicht, jetzt neben den üblichen Medikamenten wie das
Acetazolamid,
genau. Oh, das ist ein guter Tag. Wie heißt nochmal der Handelsname? Wie war das nochmal?
Diamox oder Acemid.
Diamox, genau, das Diamox. Also die Gewichtsabnahme, die Diuretika. Das heißt, man kann auch einfach mal vielleicht auch in Zukunft als etablierte Therapieoption dann halt mit einem GLP-1-Analoga oder mit einem CRGP-Antikörper drangehen. Also sehr spannende Entwicklung auf jeden Fall. Und vielleicht auch was man einfach in der Zusammenschau dann benutzen kann, um dem Patienten möglichst gut zu helfen. Vielen Dank.
Glaube ich auch, hoffe ich.
Ich finde das total spannend. Das ist eine kleine Gruppe von Patientinnen und Patienten, denen wir damit helfen können. Aber es ist eine wichtige Differentialdiagnose und ich kann mir vorstellen, dass man natürlich im klinischen Alltag dem einen oder anderen eine Migräne andichtet, obwohl vielleicht dann doch ein IIH eine Differentialdiagnose sein könnte und andersrum natürlich auch.
Absolut, ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Danke, dass du hier warst bei uns im
danke
Podcast.
Dir.
Und ich freue mich immer, wenn du da bist. Ich freue mich, wenn danke. Du auch demnächst mal wieder zu einem spannenden Kopfschmerzthema dabei wärst.
Ja, klar. Danke dir nochmal.
Alles Gute weiterhin, lieber Tim, und bis bald.
Ja, dir auch. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.